Was für Grundwerte sind in eurer Familie besonders wichtig? Werte, die haben wir vorgelebt und erklärt bekommen, meistens von unseren Eltern. Und wir geben sie bewusst oder unbewusst auch an unsere Kinder weiter. Und sie werden dann zu unseren eigenen Familienwerten. Was für Familienwerte hast du aus deiner eigenen Familie mitgenommen? Ich habe euch so eine Liste mitgebracht mit verschiedenen Werten. Kannst du vielleicht weiterklicken? Aufrichtigkeit, Dankbarkeit, Akzeptanz, Ehrlichkeit, Respekt, Ordnung, Großzügigkeit, Wertschätzung, Vertrauenswürdigkeit, Nächstenliebe und so weiter. Das sind ganz viele Grundwerte. Und wir denken, ja, das sind Werte, die wir uns vielleicht selber beigebracht haben, aber die haben einen besonderen Ursprung. Die haben wir nicht selber erfunden. Wenn du so diese Liste anschaust, was würdest du sagen, was für Werte hast du aus deiner Familie mitgenommen? Was ist euch wichtig und oder deinen Eltern wichtig gewesen? Und was hast du mitgenommen und sagst, das ist mir auch heute in meiner Familie wichtig oder für mich persönlich? Toleranz. Dankbarkeit, auch ein besonderer Wert, ja.
Nächstenliebe,
ja.
Freundlichkeit.
Entschuldigung?
Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit.
Verlässlichkeit,
dass man sich darauf verlassen kann. Ich merke auch, bei uns in der Familie ist Aufrichtigkeit so auch ein wichtiger Wert. Oder Vergebungsbereitschaft ist nicht hier, aber Fürsorglichkeit. Hilfsbereitschaft, merke ich auch, ist auch ein wichtiger Wert. Und diese Werte prägen, bewusst oder unbewusst, prägen unser Sein und unser Tun, unser Denken, unser Reden, unser Handeln im Alltag. Und wenn wir davon reden, dass die Kirche von Jesus Christus eine große Familie ist, dann müssen wir uns auch fragen, ja, was für Werte gelten in der Familie von Jesus? Und wisst ihr, meistens ist es so, dass nicht Kinder Werte definieren, sondern die Eltern definieren das und leben sie vor. Und so ist es auch in der Familie von Gott. Er definiert, was für Grundwerte in seiner Familie gelten. Und wir finden sie in der Bibel. Und es ist ganz spannend. Vor einigen Jahren habe ich eine Entdeckung gemacht. Es gibt im Neuen Testament etwa 50 oder um die 50 Aussagen, wo das Wort einander vorkommt. Liebt einander zum Beispiel. Und alle anderen 49 sind eigentlich eine Erklärung, eine nähere Beschreibung davon, was es heißt, einander zu lieben. Zum Beispiel vergebt einander, tragt einander die Lasten, betet füreinander und so weiter, wäscht einander die Füße und so weiter. Oder? Ganz viele Aussagen und die sind eigentlich die Familienwerte Gottes. Die erklären, wie wir in unserer Familie miteinander umgehen. Es sind nicht in erster Linie Befehle, sondern Werte. Und Werte werden vorgelebt. Das heißt, Gott, der Vater, lebt uns all diese Werte vor. Sie beschreiben, wie er mit uns umgeht und wie wir miteinander umgehen können. Und ich finde es eindrücklich, weil in einer Familie kann ich noch so viele Werte als Vater von meinen Kindern erwarten, wenn ich sie nicht selber glaubwürdig vorlebe, dann kann ich es vergessen, oder? Wenn ich sage, in unserer Familie ist Pünktlichkeit ein wichtiger Wert, oder? Aber wenn ich ständig 10 Minuten später komme, dann wird es schwierig. Oder wenn ich sage, ein wichtiger Wert in unserer Familie ist, dass wir beim gemeinsamen Mittagessen aufeinander hören, miteinander reden, die Leute ausreden lassen, oder? Aber wenn ich mit dem Handy auf dem Tisch bin während dem Mittagessen und ständig die Nachrichten lese, dann ist das nicht wirklich sehr glaubwürdig, oder? Also als Eltern ist es wichtig, dass wir diese Werte, die wir uns wünschen, auch vorleben. Und so ist auch bei Gott. Er lebt uns das vor und er erwartet nichts von uns, was er nicht selber für uns tut. Und ein erster Wert, den wir heute anschauen wollen, ist Akzeptanz. Wir nehmen einander an. Und was das konkret bedeutet, beschreibt Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeindefamilie in Rom. Im Römerbrief Kapitel 15, ab Vers 1 lesen wir davon. Er spricht hier, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung oder zur Stärkung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen oder Anfeindungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Bei Gott gehören Anspruch und Zuspruch immer zusammen. Es gibt Menschen, die lesen die Bibel mit einem Appellohr. Die sehen immer die Ausrufezeichen, oder? Was man alles sollte, was verboten ist oder was erlaubt ist oder was man alles tun sollte. Aber jedes Mal, wenn es ein Imperativ gibt, ein Ausrufezeichen in der Bibel, wenn du im näheren Kontext schaust, wirst du auch einen Zuspruch, eine Zusage von Gott finden. Zuspruch und Anspruch gehören bei Gott zusammen. Und hier sehen wir das Gleiche. Nehmt einander an, das ist der Anspruch, oder? Aber es ist nicht einfach punktfertig, sondern gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre von Gott. Das ist der Zuspruch. Er sagt, Gott hat uns in Christus schon angenommen. Er hat zuerst den ersten Schritt getan und die Folge davon ist, dass wir auch lernen, einander anzunehmen. Und die Frage ist ja, wie hat uns Christus angenommen? Jesus Christus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was die Familienwerte von Gott sind, dann müssen wir nur Jesus und sein Leben und seine Worte anschauen. Dann erkennen wir, was für Werte Gott dem Vater wichtig sind. Und er hat uns seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um uns zu zeigen, dass er uns angenommen hat. Wie hat er das gezeigt? Das heißt, gleich wie Christus uns angenommen hat. Spannend, all das, was wir lesen, was wir tun sollten, hat Jesus schon getan. Er hat unsere Gebrechen, unsere Schwächen auf sich genommen und am Kreuz getragen, oder? Das hat er zuerst getan. Er hat nicht versucht, sich selber zu gefallen, hat nicht einfach nur an sich selbst gedacht, sondern hat an uns gedacht, als er am Kreuz ging. Er hat gesucht, uns zu stärken, uns zu erbauen. Die Schmähungen derer, die uns hätten treffen sollen, sind auf ihn gefallen. Wir hätten all die Anfeindungen und all die Schmähungen und all die Beleidigungen erleben müssen. Und er hat all das auf sich genommen. Und oft ist uns vielleicht nicht so wirklich bewusst, was es heißt, dass Jesus uns angenommen hat. Ich denke, das ist doch normal. Ist einfach so, ja, er muss ja, ist nicht. Was ist daran so speziell? Aber die Realität ist, wir haben etwas ganz anderes verdient. Wenn du deinen Vater beleidigst, wenn du ihm den Rücken kehrst, wenn du sagst, du willst mit ihm nicht mehr zu tun haben, wie der verlorene Sohn, dann verdienst du eigentlich etwas anderes, oder? Wir hätten Strafe verdient. Die Bibel sagt sogar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir hätten den Tod verdient. Das ist die Realität. Die Bibel sagt, wenn wir ein Gebot aus dem Gesetz Gottes nicht erfüllt haben, dann haben wir das ganze Gesetz nicht erfüllt und dann hätten wir die Strafe verdient, Ablehnung. Wir hätten vor dem Gericht Gottes treten müssen. Und da kommt Gott und sagt, er sandte seinen Sohn nicht, um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Das heißt, dass Gott uns angenommen hat. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist gewaltig, dass Gott uns annimmt, obwohl wir mit ihm nichts zu tun haben wollten, obwohl wir uns schuldig gemacht haben, obwohl wir uns abgewendet haben von Gott. Er hat uns angenommen durch Jesus Christus. Weiter hat er uns gezeigt, dass er uns angenommen hat, indem er sich nicht distanziert hat von uns, oder? Sondern er ist uns nahe geworden, nahe gekommen durch Jesus. Und er hat uns vergeben. Er hat, statt uns zu verurteilen, hat er uns vergeben. So hat uns Gott angenommen in Jesus Christus. Und das hat Konsequenzen. Wenn du das verstanden hast, wenn du das angenommen hast, hat das Folgen. Dann, wenn du wirklich seine Annahme erkannt hast, dann wird man das sehen, auch in deinem Leben. Glaubst du, dass Gott dich angenommen hat? 100%. Weißt du dich 100% angenommen? Ja? Bist du dir sicher? Ich merke, so viele Menschen versuchen immer noch, Gott zu beweisen, dass man sie annehmen soll. Oder durch Leistung, oder so viel Unsicherheit, nimmt mich Gott wirklich an. Und ich habe gemerkt, es gibt zwei Aspekte, die oft verhindern, dass wir die Annahme und Liebe Gottes erkennen und erfahren können. Das eine ist, dass wir so viel versagt haben in unserem Leben, dass wir uns selbst nicht annehmen können. Wir haben Mühe, uns anzunehmen. Ich schaue mein Leben an und ich habe so viel Falsches gemacht und denke, wie kann Gott mich annehmen? Ich kann mich selber nicht annehmen. Aber der Punkt ist, er hat dich durch Christus angenommen und wenn er alle Schuld bezahlt hat und dich nicht richtet, wer bist du, dich selber zu richten? Wenn du dich selber richtest, dann stellst du dich über Gott, anstatt ihm das Gericht zu überlassen. Er hat sich entschieden, dich nicht zu richten. Deshalb darfst du dich selber annehmen. Andere Menschen können sich selbst nicht annehmen, können nicht glauben, dass Gott sie annimmt, weil sie in ihrer Ursprungsfamilie zum Beispiel das nicht erlebt haben. Sie haben so viel Ablehnung erlebt durch Eltern, durch Geschwister, durch Lehrpersonen. Man hat ihnen immer wieder vermittelt, ja, du bist nichts wert, du bist dumm, du kannst es nicht. Ablehnung statt Annahme. Oder du bist komisch. So wie du bist, ist nicht gut, oder? Und das führt zu tiefen seelischen Wunden. Dein Herz ist zerbrochen und deshalb ist dein Herz nicht in der Lage, die Liebe Gottes zu behalten. Es ist wie ein zerbrochenes Gefäß, die Liebe Gottes fließt, aber es zerrinnt, oder? Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. All die Wunden, die du durch Ablehnung, Verachtung, Verurteilung erlebt hast, Jesus kommt und sagt, gib mir dein Herz, ich will es heilen. Hör auf, sie länger zu verdrängen. Hör auf, sie zu einfach ein Pflaster darüber zu tun und sagen, es ist alles gut. Nein, komm zu Jesus mit deinen Wunden, sprich darüber. Nenn das beim Namen, die Person hat mich verletzt, die Person hat mich verletzt. Geh auf diesen Weg auch der Vergebung, um diesen Leuten zu vergeben. Und dann wird dein Herz heilen. Und dann kann dein Herz die Annahme und die Liebe Gottes wieder erfassen. Es ist so wichtig, diese innere Heilung zu erfahren, damit du Gottes Annahme und Liebe erfahren kannst. Was denkst du, was musst du tun, damit Gott dich annimmt? Irgendeine Idee? Nichts. Du musst selber nichts tun, weil er hat uns angenommen, als wir noch seine Feinde waren. Wir dürfen wie der verlorene Sohn einfach zum Vater kommen, in seinen Armen rennen und sagen, da bin ich. Und er nimmt dich an, egal ob du stinkst, egal ob deine Kleider dreckig sind, er nimmt dich an und bekleidet dich neu, gibt dir einen neuen Ring. Was für ein starker Song. Wow. So ist Gott. Wenn du wissen willst, was Gott über dich denkt, lies Lukas 15. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Und so viele Leute bleiben immer noch bei den Schweinen. Warum? Weil die denken, ich bin es nicht wert. Und der Vater wird mich nie im Leben wieder annehmen, weil sie falsche Vorstellungen von Gott haben. Weil sie denken, Gott wartet nur auf dich mit dem Zeigefinger. Gott, der Polizist, der dich nur wartet darauf, dich zu bestrafen. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Erst bei seinem zweiten Kommen wird Jesus die Welt richten. Aber heute leben wir in einer Gnadenzeit. Das heißt, du darfst heute zum Vater kommen und er nimmt dich an, so wie du bist. Bist du schon mal zu ihm gekommen? Wenn nicht, mach diesen Schritt. Sag Gott, ich komme zurück zu dir. Danke für deine Annahme und deine Liebe. Ich will sie erfahren. Und wenn wir das erlebt haben, dann lernen wir auch, einander anzunehmen. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Aber was heißt das konkret? Hier spricht Paulus davon, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen oder die Schwächen der Schwachen zu tragen. Es ist nicht so, dass es zwei Kategorien gibt, das sind die Starken und das sind die Schwachen und ich muss schon wieder die Schwächen von dem tragen, sondern ich habe Stärken und Schwächen und du hast Stärken und Schwächen. Und einmal ist es dran, dass ich deine Schwächen trage und einmal ist es dran, dass du meine Schwächen trägst. Das heißt, es ist gegenseitig. Und es geht darum, dass wir lernen, einander zu tragen in unseren Schwächen und dass wir zulassen, dass wir auch getragen werden, oder? Und was für Schwächen sind da gemeint? Sind nicht körperliche Gebrechen in erster Linie? Es ist spannend, nur ein Kapitel vorher spricht Paulus die ganze Zeit von diesen Schwächen und er sagt, hier in der nächsten Folie, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Also es geht um Glaubensschwächen, es geht um Gewissensfragen. Und wir müssen uns die Situation in Rom vorstellen. Der Brief wurde nicht in einen leeren Raum geschrieben, sondern an eine Gemeinde, an eine Familie Gottes in Rom. Und die Gemeinde in Rom bestand aus ehemaligen römischen Götzenanbetern, die den Kaiser anbeteten zum Teil, und aus Juden, die erkannt hatten, dass Jesus der Messias ist, Juden, die ganz pinkelig die Gebote von Mose einhielten, oder? Und dann gab es mindestens zwei Probleme. Feiertage und Essen. Welche Feiertage feiern wir als neue Familie Gottes? In der jüdischen Familie feierten wir den Sabbat, Laubhüttenfest und so weiter. Was feiern wir heute? Welcher Tag ist wichtiger als der andere? Die einen sagten das, die anderen, das ist nicht so wichtig und so weiter. Und Thema Essen. Die Römer hatten so gerne Schweinsgottli und Rips und man hat sehr viele, also bei den römischen Ausgrabungen hat man enorm viele Schweineknochen gefunden. Also die liebten Schweinefleisch. Die jüdischen Geschwister hingegen, das war in ihren Augen ein Gräuel, oder? Also Finger weg davon. Wie sollen die gemeinsam essen in der Gemeinde? Wie soll das gehen? Gewissensfragen. Und da sagt Paulus, hey, es geht darum, Rücksicht zu nehmen, die Schwachen, die Schwächen der Schwachen zu tragen, statt zu urteilen, statt zu sagen, du bist falsch und ich bin richtig und einfach einander zu tragen, zu sagen, okay, wenn es für deinen Glauben ein Problem gibt, dass wir jetzt Schweinefleisch essen, dann essen wir halt Bulle oder Schaf. Wenn es für dich ein Problem gibt mit diesen Feiertagen, dann müssen wir einen gemeinsamen Weg finden. Und ich habe mich gefragt, was wären heute so Gewissensfragen, wo man darüber streiten könnte. Also wir streiten hier nie, oder? Aber worüber könnte man rein theoretisch streiten? Was denkt ihr? Wie?
Vieles.
Vieles, ja. Mir sind so drei Beispiele durch den Kopf gegangen. Überlegt euch, vielleicht findet ihr auch noch weitere. Zum Beispiel, ich muss schnell studieren. Ein Beispiel war unser Umgang mit Viren und Medizin und Entscheidungen, die wir treffen. 2 Jahre lang hatten wir Zeit, das zu üben, einander zu tragen, egal was für Positionen wir vertreten, oder? Haben wir das gelernt? Sei dahingestellt. Ein anderes Thema, habe ich gedacht, wo gewisse Unterschiede bestehen, zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Gott anbeten. Vielleicht ist euch aufgefallen, es gibt Leute, die von ihrer Persönlichkeit her, die sind euphorisch und beten Gott mit ganzem Körper und Seele an und sie gehen voll mit, oder? Und es gibt Leute, die beten Gott ganz andächtig auf ihren Stuhl, ruhig, und du denkst, ist er voll dabei oder nicht, oder? Und ich will gar nicht urteilen, wer schwach und wer stark ist im Glauben, sondern ich will nur zeigen, es gibt Unterschiede, wie wir einen Zugang zu Gott haben, wie wir Gott anbeten. Und wenn ich auf den anderen schaue und denke, der ist schon wieder nur am Sitzen, oder wieso hebt er die ganze Zeit die Hände hoch, oder? Komisch, oder? Was würde bedeuten, einander zu tragen? Wie? Ja, Toleranz, einander Platz geben, ja? Nicht gerade urteilen, verachten, verurteilen, denken, oh, ja, komisch, was sind das für komische Leute? Alle, oder fast alle, oder die Hälfte, die sind mit den Händen erhoben und weiß ich was. Oder einfach, dass wir Rücksicht nehmen aufeinander. Oder ein anderes Beispiel, Thema Alkohol, Umgang mit dem Alkohol. Wir sind uns einig, es geht nicht darum, was ist Sünde und was ist nicht Sünde. Alkohol trinken ist an sich noch keine Sünde, oder? Es ist eine Frage vom Maß, oder? Wie viel davon getrunken wird. Aber wenn ich weiß, ein Bruder von mir hat eine Alkoholmissbrauch-Vergangenheit, oder? Der hat eine Alkoholsucht. Dann, was bedeutet es, wenn wir zum Beispiel ein Fest machen und wir wissen, das sind Leute, die haben Mühe damit und es wäre für sie eine Gefahr, zurückzufallen, wenn wir einfach miteinander mit Alkohol anstoßen würden. Was heißt es da, Rücksicht zu nehmen, oder? Oder es gibt Leute, die haben so viel Not in ihrem Umfeld erlebt durch Alkoholmissbrauch, dass sie sagen, ich will keinen Tropfen Alkohol trinken. Derjenige, der diese Entscheidung getroffen hat, soll sie für sich selber treffen und die anderen nicht verurteilen, die sich ein Glas gönnen und umgekehrt auch. Das heißt auch Rücksicht nehmen und einander zu tragen. Und so gibt es noch viele andere Gewissensfragen, wo wir nicht in erster Linie uns fragen, ja, was macht mir Spaß oder wie hätte ich es gern? Jesus hat auch nicht an sich selbst Gefallen gesucht, sondern wie kann ich die anderen stärken im Glauben? Wie kann ich ein Segen sein für die anderen? Wie kann ich verhindern, dass ich ein Anstoß bin für die anderen, dass sie sagen, hey, was glaubt ihr da? Rücksicht nehmen, das beinhaltet, oder dieser Aspekt von die Schwächen, unseren Schwächen zu tragen. Im Römer 14,3 spricht Paulus: Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Das Gegenteil von annehmen ist nicht einfach nur direkte Ablehnung, oder? Verbal. Aber ist euch aufgefallen, man kann auch ohne Worte richten. Man kann auch ohne Worte verachten. Und meine Frau merkt es sogar, auch wenn ich es nicht sage. Kennt ihr das? Wir verachten mit dem Herzen. Wir richten mit dem Herzen. Aber die Leute spüren das, interessanterweise. Vielleicht ist nur ein Blick, vielleicht merken die Leute, wir machen einen Umweg um die Person, wir meiden sie, wir schaffen Distanz. Das heißt verachten, das heißt richten in unseren Gedanken. Und die Frage ist, gibt es irgendeine Person in der Gemeindefamilie, die du verachtest, die du in deinem Herzen richtest, mit der du Mühe hast, sie anzunehmen, so wie sie ist, weil sie so mühsam ist? Vielleicht bin ich das. Nimm mich an, so wie ich bin, bitte, weil Christus mich angenommen hat. Seien wir ehrlich mit uns selber. Gibt es eine Person, mit der du Mühe hast, sie anzunehmen? Wo immer wieder der Gedanke kommt, nein, nicht schon wieder. Oh, hat wieder das getan, schon wieder zu spät gekommen, schon wieder weiß ich was, voll daneben. Weißt du, es heißt nicht, dass du ein Verhalten, ein falsches Verhalten einfach tolerierst, sondern es geht um das Wesen dieser Person. Dass du diese, wir müssen unterscheiden, oder? Ich nehme dich an, aber das heißt nicht, ich heiße alles gut, was du tust. Aber trotzdem, egal wie du dich verhältst, ich nehme dich an, weil Gott dich angenommen hat. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir Menschen anfangen zu richten und zu verachten, wenn wir Mühe haben, sie anzunehmen, ist, dass wir sie nicht so sehen, wie Gott sie sieht. Interessant, wie Paulus hier schreibt, wer ist, verachte nicht, der nicht ist, und wer nicht ist, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Das heißt, die Person, die du möglicherweise richtest und verachtest, ist eine Person, die von Gott schon angenommen ist. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Die Person, die du verachtest und richtest, ist nicht dein Knecht. Die Person ist nicht da, um dir zu gefallen, um dir zu dienen, sondern um Gott zu dienen. Und du bist auch Gottes Knecht, Gottes Diener. Und wenn wir einander so sehen, hey, du bist nicht mein Diener, es geht nicht darum, dass du immer das tust, was mir gefällt, sondern was Gott gefällt, dann wechselt das die Perspektive, oder? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Also Gott ist der Richter, er bestimmt über diese Person, nicht wir. Das heißt, dein Bruder, deine Schwester im Glauben ist von Gott angenommen. So wertvoll, dass Jesus gestorben ist für diese Person. Und ist ein Hausknecht Gottes, ein Diener, eine Dienerin Gottes, nicht dein Diener, nicht deine Dienerin. Und Gott richtet über die Person, nicht du. Wie siehst du die Person, die du richtest und verachtest? Wenn du Mühe hast mit einer Person, dann bitte Gott, zeig mir, wie du diese Person siehst. Schenk mir deine Sicht über diese Person. Fange an, die Person zu segnen, für sie zu beten. Such auch die Stärken dieser Person, nicht nur auf ihre Schwächen herumzureiten. Und versuch nicht ständig, die Person zu verändern. Das geht eh nicht. Ist jemandem schon gelungen, einen Bruder, eine Schwester, Ehepartner zu verändern? Ist jemand gelungen? Noch nein. Nicht, oder? Aber hat sich jemand schon verändert? Also wenn du die letzten 10 Jahre zurückschaust, kannst du sagen, ich habe mich zum Guten verändert. Kann das irgendjemand sagen? Einige doch, oder? Wie hat Gott das geschafft? Oder, also ich nehme an, nicht, dass du das geschafft hast. Wie hat Gott das geschafft? Indem er uns geliebt und angenommen hat, so wie wir sind. Und seine Liebe und seine Annahme hat uns verändert. Das heißt, nicht Vorwürfe verändert dich und deinen Ehepartner und deine Kinder und deine Eltern und deinen Bruder und deine Schwester. Nicht, indem wir ständig auf ihre Schwächen herumreiten, verändern wir sie. Nicht ständig, indem wir ihnen sagen, was sie sich alles verändern muss in ihrem Leben, sondern indem wir sie lieben und annehmen, bedingungslos. Bedingungslos. So hat uns Gott angenommen. Wer kennt die Schwächen vom Ehepartner, vom Bruder, Schwester, Tochter, Eltern? Haben eure Eltern auch Schwächen? Kinder auch? Kennt ihr sie? Könntet ihr sie aufzählen, oder? Wer kennt ihre Stärken? So oft fokussieren wir uns auf Schwächen und sagen, das ist nicht gut und das ist auch nicht gut und das sollte sich auch noch verändern. Aber lasst uns ihre Stärken suchen. Mit unseren Worten können wir richten, verachten, ablehnen, zerstören, verderben oder stärken, ermutigen, aufbauen, Annahme und Liebe zeigen. Und Paulus schreibt hier, wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick haben und so leben, dass es ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Das Problem ist, dass wir so oft an uns denken. Was gefällt mir? Was passt mir? Was sollen die anderen machen? Wir leben in einer Welt, wo es darum geht, die Lust zu maximieren und den Schmerz zu minimieren, oder? Was macht mir Spaß? Oder wir wünschen einander viel Spaß, oder? Aber es geht gar nicht darum, dass du ein Leben voll von Spaß hast. Wer hat dir diese Lüge eingetrichtert? Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel für diesen Familienwert, Akzeptanz, finden wir im Römer 14, 7 bis 8. Hier lesen wir, keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir uns selbst? Nein, dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Und jedes Mal, wenn ich Mühe mit einer Person habe, liegt das Problem damit, dass ich mich wieder im Mittelpunkt gestellt habe. Dass ich mich wieder auf dem Thron von meinem Leben gestellt habe und vergessen habe, wer der Herr in meinem Leben ist. Versteht ihr? Und ich merke immer wieder, es kann sein, dass wir Jesus unser Leben anvertraut haben, dass wir seine Hilfe sehr gern in Anspruch genommen haben, aber seine Herrschaft, was heißt, dass Jesus Herr ist in deinem Leben? Weißt du, was das heißt? Dass du ihm deine Wünsche und Rechte abgetreten hast. Er ist der Chef, nicht mehr länger du. Und das passt uns sowas von nicht. In unserem unabhängigen Leben und in dieser Gesellschaft, wo es nur darum geht, dass ich befriedigt werde, dass ich immer zuvorderst bin und im Mittelpunkt, das passt uns überhaupt nicht. Aber wenn du sagst, Jesus ist der Herr, dann soll er auf dem Thron in deinem Leben sitzen dürfen und dann geht es um ihn. Was will er, was wünscht er, was gefällt ihm? Hast du diesen Herrschaftswechsel in deinem Leben vollzogen? Gehörst du ihm? Oder geht es immer noch darum, was du willst, was dir gefällt? Und deshalb sind wir oft so gekränkt, wenn Leute uns ablehnen, wenn Leute uns beleidigen, weil wir so stark unsere eigene Ehre suchen. Wenn ich auf dem Thron bin, will ich, dass die Leute sich verneigen von mir und sagen, wie toll, dass ich bin und wie stark, dass ich bin und mir Komplimente machen. Aber wenn ich nicht mehr auf dem Thron bin, dann geht es nicht mehr so um mich. Und dann treffen mich all die Worte auch nicht mehr so, sondern es geht um Jesus. Hauptsache Jesus. Hauptsache der Vater im Himmel wird geehrt. Deshalb schreibt Paulus, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Also es braucht auch Kraft durchzuhalten, auch in unserem Miteinander, ausharren, oder? Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Was ist das gemeinsame Ziel? Dass alle auf mich schauen? Dass alle mir dienen? Nein. Sondern Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott. Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt also, es geht nicht um meine Ehre, um meinen Lob, dass die Leute mich toll finden und dass sie tun, was mir gefällt, sondern es geht um die Ehre von Gott. Und die Frage ist heute Morgen, wessen Ehre suchst du? Wessen Ehre suchst du? Wenn es dir nur um die Ehre von Gott geht, dann wirst du frei. Dann wirst du frei, den anderen dienen zu können, die anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Darf Jesus wirklich der Herr in deinem Leben sein? Es geht nicht um unsere Ehre, es geht um die Ehre des Vaters. Und hier heißt es, alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber wo ich in diesen Spiegel geschaut habe, habe ich gedacht, oh. Und das kann zu Verzweiflung führen. Oder? Oh, es gibt noch so viele Dinge in meinem Herzen und in meinem Umgang mit meinen Geschwistern, wo ich noch so viel am Richten bin, so viel am Urteilen, statt sie anzunehmen, so wie sie sind. Aber wisst ihr, Gott will uns durch die Bibel nicht zu Verzweiflung führen, sondern uns Trost und Hoffnung schenken. Warum? Wo liegt unsere Hoffnung? Dass Christus uns angenommen hat. Er sieht mein Herz und trotzdem nimmt er mich an und sagt, ich habe dich angenommen und ich helfe dir durch die Kraft des Heiligen Geistes, dich zu verändern und mir immer ähnlicher zu werden. Und Hoffnung liegt darin, dass wir heute Buße tun können. Buße bedeutet, wir kehren um. Jemand hat gesagt, Buße ist eine freudige Angelegenheit. Warum? Weil wir das Schlechte ablegen und das Gute anziehen. Wir kommen zu Jesus und sagen, Jesus, ich sehe so viel verurteilende Gedanken, so viel Verachtung in meinem Herzen gegenüber anderen Menschen, so viel Ablehnung, so viel schlechte Gedanken, aber ich bring dir das. Oder Jesus, ich sehe so viel Wunden in meinem Herzen, weil Menschen mich abgelehnt haben. Oder ich sehe so viel Selbstablehnung in meinem Herzen, aber ich lege dir das, ich bring dir das und ich ziehe deine Liebe an, ich ziehe deine Annahme an, ich komme zu dir, Jesus, und ich will mich so sehen, wie du mich siehst. Darin liegt die Hoffnung. Wir können umkehren zu Jesus, wenn wir merken, nein, wir haben einander nicht angenommen, wie Christus uns angenommen hat. Und du darfst auch Jesus deine Beziehungen bringen, die so schwierig sind, die so mühsam sind. Du kannst sagen, Jesus, hilf mir, meinen Ehepartner oder mein Kind oder meinen Vater, meine Mutter, meine Geschwister in der Gemeinde so zu sehen, wie du sie siehst. Hilf mir, ändere du meine Sicht. Und er ist auch Jesus, der dir helfen kann, die zu vergeben, die dich abgelehnt haben. Und du darfst auch heute zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich habe realisiert heute, ich bin immer noch auf dem Thron, aber dieser Thron gehört eigentlich dir. Nimm du diesen Platz ein. Ich will deine Ehre suchen ab heute. Sei du der Herr in meinem Leben. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre von Gott. Wenn wir einander annehmen, wird Gott geehrt. Wisst ihr, wir ehren Gott nicht einfach durch unseren Lippen, durch unseren Worship, durch unseren Lobpreis, sondern durch unseren Lifestyle, durch unseren Lebensstil, indem wir einander annehmen. Lasst uns im Gebet zu ihm kommen. Ich lade euch ein, aufzustehen dazu und ihm sagen, was er zu uns gesprochen hat, antworten darauf und ihm bitten, dass er uns befähigt. Danke, danke Vater, dass wir Teil deiner Familie sind, dass deine Werte immer mehr in uns sichtbar werden können. Danke, dass durch Jesus Christus möglich ist, einander anzunehmen, weil wir angenommen sind. Danke, dass du uns nicht verurteilst. Du bist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, um uns zu verachten. Jesus, danke, dass du alle Verachtung auf dich genommen hast, damit wir nicht verachtet werden. Dass du alles getragen hast, all die Schwachen, all die Schwachheiten, all die Schwächen, um uns stark zu machen im Glauben. Bitte dich, ändere du unser Herz. Hilf uns einander so zu sehen, wie du uns siehst. Vergib uns, wo wir einander verachtet, gerichtet haben, abgelehnt haben, durch Worte oder nur Gedanken oder Gesten. Dort, wo wir selber verletzt worden sind, abgelehnt wurden, dort, wo wir immer noch Wunden mit uns tragen, wo wir nur zerbrochene Herzen haben, die deine Liebe und Annahme nicht fassen können. Wir legen all die Wunden in deinen Wunden, Herr Jesus Christus, weil du sagst, durch deine Wunden sind wir geheilt worden. Du bist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. So spreche ich Heilung aus. In all diesen Herzen, die Ablehnung erlebt haben. Ich spreche aus, du bist angenommen. Durch Jesus Christus bist du geliebt, du bist wertvoll, du bist gut in den Augen Gottes, weil Christus in dir lebt. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jede Verfluchung, die über dich ausgesprochen wurde, dass du dumm bist, dass du zu dünn, zu dick bist, dass du nicht gut genug bist, dass du es nicht packst, jeder Fluch soll zerbrochen werden im Namen von Jesus Christus. Weil er jeden Fluch am Kreuz getragen hat. Und wir empfangen deinen Segen, deine Identität, dass wir geliebt sind, dass wir einen Ring am Finger bekommen, dein Mantel und neue Schuhe. Danke, Vater im Himmel, dass du uns empfängst mit offenen Armen. Wir kommen zu dir, wir rennen in deinen Armen, Vater. Überflute du uns neu mit deiner Liebe, damit unsere Herzen heilen können. Dir sei alle Ehre, Vater, durch Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen dich ehren, Vater. Nicht länger unsere eigene Ehre suchen, sondern dich ehren, Vater. Amen.